Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Tragt das Risiko doch selber. Pensionskassen empfehlen Pensionierten heute gerne den Kapitalbezug anstelle der Rente.
Es besteht natürlich eine Gefahr, dass die Leute dann das Geld nehmen, selber versuchen anzulegen und dann halt eines Tages ohne Geld dastehen.
Die Utopie zum Greifen nahe.
Das Grundeinkommen hat den primären Zweck, die Einkommen sozialgerecht zu verteilen.
Ein garantiertes Grundeinkommen, das garantierte Glück für alle. Alpabfahrt.
Ja, es war ein guter Sommer, wir hätten noch eine Woche länger bleiben können, vom Wetter her. Aber die Alpabfahrt ist jetzt halt angesagt, da kann man ja nicht streiken.
Der Elpler freut sich, die Forschung sagt zu Recht. Das Carsharing blüht im Ausland. Und wo bleibt die Schweiz? Unser Schwerpunkt im zweiten Teil der Sendung Trend, am Mikrofon Marcel Jecke. Was ist gescheiter? Eine sichere Rente beziehen oder gleich das ganze Alterskapital und dieses selber anlegen? Vielen, die pensioniert werden, scheint die regelmäßige Rente die bessere Wahl zu sein. Immer mehr Pensionskassen dagegen wäre es lieber, die Rentner würden das Alterskapital abziehen oder zumindest einen Teil davon und ihnen das Finanzierungsrisiko abnehmen. Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion.
Die Zinsen sind rekordtief und sie werden es voraussichtlich auch noch länger bleiben. Im Pensionskassengeschäft funktioniert der Zins deshalb nur noch mangelhaft als dritter Beitragszahler, zusätzlich zu Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Dazu kommt, dass wir alle länger leben. Die angesparten Pensionskassengelder müssen also länger reichen. In diesem Umfeld wird es für viele Vorsorgeeinrichtungen zusehends ungemütlich. Sie verdienen zu wenig, um versprochene beziehungsweise garantierte Leistungen zu finanzieren und drohen, in Schieflage zu geraten. Für Pensionskassen ist deshalb die Rechnung schnell gemacht, sagt Martin Janssen, Finanzprofessor an der Universität Zürich.
Es ist ja begreiflich, oder? Jetzt sind die Parameter, die da wirken, so, dass eine Pensionskasse, falls sie überleben will, falls sie gerne eine stabile Zukunft hätte, Anreize hat zu sagen, lieber Versicherter, nimm du das Kapital und nicht die Rente, weil es ist für die Pensionskasse viel günstiger, das Kapital auszuzahlen, als zu einem stark überhöhten Umwandlungssatz Rentenleistungen zu leisten.
Im Durchschnitt subventionieren Pensionskassen ihre Versicherten, die Rente beziehen, mit mehreren 10'000 Franken. Ob dieser hohen Summen verblasst vielerorts der Solidaritätsgedanke, der hinter der zweiten Säule steht, bedauert Pensionskassenspezialist Werner C. Hug.
Die zweite Säule ist eine Solidargemeinschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, von Rentnern und von Aktiven, von hohen Löhnen und von tiefen Löhnen, von Verheirateten und Ledigen. Und wenn man das Prinzip dieser Solidarität und Sozialpartnerschaft aufgibt, dann kann man einfach eine Lebensversicherung kaufen oder Banksparen machen.
Der Trend geht vielerorts genau in diese Richtung. Die Idee des kollektiven Sparens im Rahmen der beruflichen Vorsorge wird damit auf den Kopf gestellt. Noch zögern Pensionskassen, ihre Versicherten beim Eintritt ins Rentenalter aktiv zum Kapitalbezug zu bewegen. Aber viele präsentieren ihnen diese Möglichkeit immerhin als attraktive Option. Und es gibt bereits erste Pensionskassen, die ihre Reglemente so angepasst haben, dass die Versicherten zumindest einen Teil der angesparten Gelder als Kapital beziehen müssen. Dazu gehören die Vorsorgeeinrichtungen von TA Media und IBM. Pensionierte, die ihr Kapital beziehen, entlasten die Pensionskasse bzw. das Unternehmen, das dahinter steht. Falls sie ihr Geld nicht verprassen, sondern gut und sicher anlegen und über Jahre anständige Renditen erzielen, umso besser. Banken und Versicherungen sind gerne behilflich, denn für sie ist es ein lohnendes Geschäft. Der Risikotransfer von der Pensionskasse zu den Versicherten gelingt allerdings längst nicht immer, sagt Martin Janssen.
Es besteht natürlich eine Gefahr, dass die Leute dann das Geld nehmen, selber versuchen anzulegen, nicht die Erträge erzielen, die eine Pensionskasse erzielt, und dann halt eines Tages, wenn sie älter sind, ohne Geld dastehen. Und dann kommt dann das Sozialsystem der Schweiz zum Zug und muss dann diese Leute unterstützen. Das ist eben auch keine Lösung.
Wer seine Pensionskasse vorzeitig aufgebraucht hat, erhält Ergänzungsleistungen. Diese werden aus Steuermitteln finanziert. Am Ende des Tages tragen deshalb Steuerzahlerinnen und Zahler das Finanzierungsrisiko, falls Pensionierten das Geld ausgeht, weil sie sich für Kapital statt Rente entschieden haben.
Trend.
Eine Existenzsicherung für alle. 2.500 Franken im Monat vom Staat. Einfach so, ohne Gegenleistung. Eine bunte Allianz hat in Bern die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen eingereicht. Wir werden darüber abstimmen. Eine, wenn auch tiefe Existenzsicherung für alle, auf einen Schlag. Doch die meisten Gewerkschaften sind schon mal dagegen. Dominik Meyer.
Hier verteilt jemand mit einer Schaufel 5 Räppler auf dem Bundesplatz. Die Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens haben 8 Millionen der kleinen Münzen ausgekippt. Eine für jede Einwohnerin und jeden Einwohner.
Dieser Berg von 5 Rappenstücken soll einfach zeigen, dass das Geld für die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens vorhanden ist.
Sagt Oswald Zick. Der Sozialdemokrat und pensionierte Bundesratssprecher ist einer der Köpfe der Initiative. Wie hoch das Grundeinkommen sein soll, steht nicht im Initiativtext. Die Rede ist aber von 2.500 Franken pro Monat, egal ob jemand einen Job hat oder nicht, bedingungslos eben. Die Menschen sollen weniger abhängig sein vom Arbeitsmarkt und heute unbezahlte Arbeit soll sich bezahlt machen.
Es gibt in unserer Gesellschaft 50%, die Hälfte der insgesamten Arbeitsleistung, die nicht bezahlt ist. Familienarbeit, Care-Arbeit, künstlerische Arbeit. Das Grundeinkommen hat den primären Zweck, die Einkommen sozial gerecht zu verteilen.
Die Fangemeinde des bedingungslosen Grundeinkommens ist bunt. Künstlerinnen, Unternehmer, Wissenschaftler. Aber sie ist auch eher klein. Selbst Linke zweifeln. Es müsse Arbeit für alle geben, nicht einfach Geld für alle, sagt SP-Nationalrat und Gewerkschafter Corrado Pardini.
Arbeit hat mit Selbstachtung zu tun, mit sozialer Integration. Viele Menschen definieren sich auch über Arbeit. Darum ist ein Recht auf Arbeit sehr zentral. Und die Illusion, dass wir für alle 2.500 Franken aus dem Ärmel schütteln können, das ist ein Traum und mehr nicht.
130 bis 140 Milliarden Franken würde das Grundeinkommen kosten pro Jahr. Eine immense Summe. Dafür müsste man die Mehrwertsteuer zum Beispiel auf über 50% erhöhen. Die Initianten nennen auch eine Reichtumsteuer oder eine Steuer auf Kapitaltransaktionen als mögliche Geldquellen. Sie legen sich aber nicht fest. Sie sagen auch, es gebe keinen Sozialabbau. Wer heute über 2.500 Franken Sozialleistungen pro Monat beziehe, würde auch im neuen Regime den gleichen Betrag erhalten. Doch auch das steht nirgends geschrieben. Wichtiger als Umsetzungsfragen, wichtiger auch als die drohende Niederlage an der Urne, ist den Initianten die Debatte an sich über Geld und über den Wert von Arbeit. Die 5 Räppler auf dem Bundesplatz übrigens haben die Initianten wieder eingesammelt. Mit Verlust aber. Viele Schaulustige haben ein paar Münzen vom Boden aufgelesen und eingesteckt. Auch eine Art Grundeinkommen.
Swissness liegt im Trend. Die Leute rennen zum Schwingfest und auch der Alpabzug findet begeisterte Fans. Gerade die Alpwirtschaft steht für die Schweiz wie sonst nur weniges. Das sagt auch die Wissenschaft. 5 Jahre lang haben Dutzende von Forschern verschiedenste Aspekte der Tiersömmerung in der Schweiz untersucht und kommen zum Schluss, alles in allem ist die Alpwirtschaft gut im Schuss und sie hat Zukunft. Max Ackermann.
Der Herbst zieht ein im Entlebuch. Vom Hintersteinetli herunter und von der Mittlerfarnere, von der Alp Aschi und dem Wittmoos her streben prächtig geschmückte Kühe dem Tale zu. Begleitet werden sie von stolzen Älplerinnen und Sennen, alle in Festtagstracht, alte und überraschend viele junge.
Ja, Stadler Jonas, 17, beim 2. Lehrjahr lehre Bauer und bin auf der Alp Schlachse.
Jonas hat seinen ersten Alpsommer hinter sich. Ein Sommer, der nass und kalt begonnen hat, dann aber immer schöner wurde.
Ja, es war ein guter Sommer. Wir hätten noch Wochen länger bleiben vom Wetter her. Aber die Alpenfahrt ist jetzt halt angesagt. Da kann man ja nicht streiken.
Nein, streiken hat hier niemand im Sinn. Die 17.000 Zennerinnen und Zenner arbeiten hart. Nicht mehr 7 Tage die Woche wie früher, aber 6 allemal und das von morgens früh bis abends spät. Die Schweizer Alpwirtschaft sei noch immer ein bedeutender Wirtschaftszweig, sagt der Agronom Felix Herzog von Agroskop. Jeder zweite Schweizer Bauer schicke seine Tiere im Sommer auf die Alp.
Durch die Sömmerungsweiden können wir in der Schweiz etwa 10% mehr Tiere halten, die eben nicht mit Kraftfutter, sondern mit Gras und Kräutern gefüttert werden.
Felix Herzog gehört zum Leitungsteam des Forschungsprojektes Alp Futur, die erste umfassende Standortbestimmung der Schweizer Alpwirtschaft seit über 30 Jahren. Und das Fazit fällt recht positiv aus.
Die Alpwirtschaft steht zwischen Tradition und Moderne und sie verbindet diese zwei Aspekte eigentlich gut. Die Alpwirtschaft ist sehr gut verankert in der Landwirtschaft. Wir haben aber auch Befragungen gemacht in den Städten und haben festgestellt, dass die Alpwirtschaft eine breite Unterstützung genießt.
Was sich unter anderem im grossen Interesse an handwerklich hergestelltem Alpkäse äußert. Über 5200 Tonnen werden auf den Schweizer Alpen hergestellt und oft direkt vermarktet. Fast ein Fünftel mehr als noch vor 10 Jahren. Und verkaufen könnte man problemlos noch mehr, sagt die Umweltingenieurin Rosi Böhni.
Ja, wir haben Konsumenten und Konsumentinnen befragt und die haben ein großes Interesse gezeigt an diesen Alpprodukten. Und sie schätzen auch, dass der Käse mit viel Handarbeit hergestellt ist.
Die Experten von Alp Futur warnen denn auch vor allzu drastischen Modernisierungsschritten.
Es ist wichtig, darauf zu achten, dass wenn neue Strukturen geschaffen werden, neue Alpsennereien geplant wird, dass es dort nicht zu industriell zu und her geht.
Graduelle Veränderungen und Verbesserungen also, ganz im Sinne von Chef Senni Klaus Epp. Oben auf seiner Alp habe sich im Laufe der Jahrzehnte nur wenig geändert.
Ich will nicht sagen, nicht nichts, aber die Art können wir nicht neu erfinden.
Was nicht ausschließt, dass Touristen auf der Alpschlacht auch mal selber im Käsekessi rühren dürfen oder sogar einen Partykeller mieten können. Aufpassen nur, dass man da nicht übertreibt, warnt die Ökonomin Irmi Seidel.
Disneyland haben die Leute schon woanders. Und dafür gehen sie nicht in die Alpen.
Der Grat ist schmal zwischen Alpenkommerz und Naturerlebnis. Die meisten der 17.000 Elblerinnen und Elbler in der Schweiz gehen ihn aber ziemlich trittsicher. Und so blicken die Sennen, die Expertinnen und auch die Veranstalter der Alpabfahrt von Schüpfheim zuversichtlich in die Zukunft.
Aus den Bergen, Max Ackermann.
Trend, Kurznachrichten.
Manuel Rentsch blickt zurück auf weitere Wirtschaftsthemen der Woche.
Mehrere Schweizer Banken geraten ins Visier der Behörden. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA untersucht, ob die Finanzinstitute unerlaubt die Devisenkurse beeinflusst haben. FINMA-Sprecher Vinzenz Mattis.
Im Zusammenhang mit möglichen Manipulationen von Fremdwährungskursen führt die FINMA gegenwärtig Untersuchungen bei mehreren Schweizer Finanzinstituten durch.
Die FINMA nennt keine Details und gibt auch keine Namen der Banken bekannt. Die Löhne und Boni für Manager von grossen börsenkotierten Firmen sind gesunken. Dies zeigt eine Studie der Firma PricewaterhouseCoopers. Der Mittelwert der Vergütungen ist innerhalb von 5 Jahren von gut 8 Millionen Franken auf 6,7 Millionen Franken gesunken. Studienmitautor Robert Geifres.
Die variable Vergütung ist auch im Hinblick auf eine doch schwierigere Wirtschaftssituation zurückgekommen.
Trend.
Immer mehr Leute wollen ihr Auto nicht nur für sich. Carsharing ist längst nicht mehr nur etwas für Öko-Freaks. Autoteilen boomt.
Trend. Thema.
Immer mehr Ideen und Angebote machen das Autoteilen einfach und beliebt. Dabei helfen Gedankenblitze, Computerprogramme und Stadtplaner. Wo die Reise hingeht, wurde vor kurzem an der Konferenz für nachhaltige Mobilität in Mendrisio diskutiert. Denis Schmutz war dort.
Teilen ist das neue Haben. Musik, Wohnung, Auto, alles wird geteilt. Share Economy nennt sich das. Der Trend kommt dem Carsharing zugute, sagt Alain Brücker von der Schweizer Mobilitätsakademie, einer Denkfabrik für nachhaltige Mobilität, die dem Verkehrsclub TCS angeschlossen ist.
Wir sehen immer mehr junge Haushalte, die autofrei leben, dies als Lebensstil pflegen Das steht der Nutzen im Vordergrund und nicht mehr das Besitzen. Und es gibt halt jetzt auch entsprechende Angebote, die mir erlauben, autofrei dieselben Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen wie noch vor 10, 15 Jahren.
Nicht nur beim Carsharing, auch bei Peer-to-Peer-Plattformen, wo Leute ihr Auto anderen anbieten und damit Geld verdienen, sehe er noch Potenzial.
Wir wissen aus Untersuchungen vom Bundesamt für Statistik und Bundesamt für Raumentwicklung, dass derzeit im Haushaltsbudget bereits 10% des durchschnittlichen Schweizer Haushaltsbudgets für Mobilität aufgewendet werden. Das sind etwa 960 Franken pro Monat und davon ein Großteil für das private Auto. Wenn ich jetzt also zeitweise mein Auto, wenn ich es nicht nutze, vermiete, kann ich natürlich meine Mobilitätskosten entsprechend senken.
Gerade in der Schweiz, wo sich viele Haushalte ein oder mehrere Autos leisten. Einer, der dies noch konsequenter umsetzt, Autos nur noch teilt, statt sie zu besitzen, ist Marc Kudling aus Lübeck, 32, dunkler Dreitagebart. Seine Erfahrungen mit Carsharing teilt er mit anderen Nutzern auf seinem Blog im Internet. Mit Leidenschaft kombiniert Marc Kudling Zug, Bus und Automiete.
Ich bin deswegen autofrei, weil ich einfach diese Energievergeudung vermeiden möchte. Es geht alles auch ohne Auto, das will ich natürlich auch den Leuten zeigen. Also jetzt guck mal, ich bin sehr flexibel, nur auf Reise und habe kein eigenes Auto, es funktioniert.
Er kennt alle Tipps und Tricks, wie man am schnellsten und günstigsten von A nach B kommt. Marc Kudling erzählt, wie er einmal befürchtete, den Anschluss zum Nachtzug zu verpassen und sich überlegte, wo er denn nun die Nacht verbringen könnte.
Die Idee war einfach, ich kann mir doch für 1,70 € die Stunde einfach ein Carsharing-Auto am Bahnhof mieten, mich da reinlegen und habe es wesentlich trocken und warm.
Längst nutzen nicht nur Idealisten wie Marc Kudling Carsharing. Autoteilen boomt. Insbesondere die Einwegmiete lockt zusätzliche Nutzer an. Vor allem in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. In der Schweiz, wo das Carsharing erfunden wurde, ist das Wachstum in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Mobility hat Carsharing bereits vor mehr als einem Vierteljahrhundert auf den Markt gebracht. Im Vordergrund stand, wie bei den meisten Carsharing-Konzepten, die Idee vom Teilen und der Umweltschutz. In der deutschen Stadt Bremen waren vor ein paar Jahren chronischer Parkplatzmangel und verstopfte Straßen der Auslöser für ein Förderprogramm von Carsharing. Michael Glotz-Richter, der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr.
Durch Untersuchung wissen wir, jedes Carsharing-Auto in Bremen ersetzt 11 private Autos. Und das ist unsere Chance, die vielen Autos, die in den Quartieren geparkt werden und eigentlich gar nicht tagtäglich in Betrieb sind, zu ersetzen und damit Platz zu gewinnen. Platz für Fußgänger, Platz für Grün. Und wir haben auch viele Straßen, da wird so viel illegal geparkt, dass die Müllautos nicht durchkommen, dass die Feuerwehr Probleme hat. Und das ist überhaupt nicht hinnehmbar.
Vor 4 Jahren lancierte Bremen einen Aktionsplan. Das Ziel: 6'000 Autos weniger bis im Jahr 2020. Die Stadt stellt dem Carsharing-Anbieter an attraktiven Lagen Platz zur Verfügung. Und bei neuen Bauvorhaben wird das Autoteilen bereits eingeplant. Statt Parkplätze werden in Quartieren Carsharing-Stationen vorgesehen. Die Strategie komme gut an.
Das Interessante ist, die ist politisch einstimmig getragen, was im Verkehrsdingen nicht der Alltag ist. Wir haben nicht das Geld für Tiefgaragen, wir sparen ungefähr 100 Millionen Euro, wenn wir dieses Carsharing-Konzept umsetzen gegenüber einem Bau von Tiefgaragen für so eine Größenordnung.
Die gemeinsame Autonutzung funktioniert nicht nur in Städten. Das zeigt das Beispiel von Thüringer Berg in Österreich, einer Streusiedlung mit etwa 700 Einwohnern in den Bergen. Eigentlich ungünstige Voraussetzungen für Carsharing. In der Gemeinde teilen sich Einwohner und Angestellte der Gemeinde und des Biosphärenparks Grosses Walsertal ein Elektroauto, erklärt die Geschäftsführerin des Biosphärenparks Ruth Moser.
Das Auto hat dazu geführt, dass 2 Zweitautos nicht mehr wieder angeschafft wurden. 1 PKW wurde überhaupt abgeschafft. Es ist so, wir bekommen vereinzelt Anfragen von Personen, die auch noch dabei sein wollen. Die können wir derzeit gar nicht gut aufnehmen, weil das Auto eigentlich zu viel gebucht ist. Das heißt, wir müssen überlegen, ob wir ein zweites Auto anschaffen.
Das Elektroauto sei sehr günstig. Brauche jemand das Fahrzeug 6 Stunden pro Woche, bezahle er etwa 5 € dafür, 20 € pro Monat. Die Benutzer buchen das Auto über eine Carsharing-Plattform im Internet. Dort wird auch abgerechnet.
Bei uns ist sicher ganz eine wichtige Voraussetzung gewesen, dass wir diese Pilotphase hatten und dass es diese Initiativgruppe gibt von Menschen, die das Modell gemeinsam entwickelt hatten. Dieses Modell entspricht den Bedürfnissen derjenigen, die in Thüringer Berg dabei sind. Es kann gut sein, dass das woanders anders aussehen müsste, dieses Modell.
Ruth Moser ist aber überzeugt, dass so ein Projekt auch in den Schweizer Bergen Erfolg haben könnte. Als einstiges Pionierland steht die Schweiz hier noch am Anfang. Dasselbe gilt für die Vielfalt an Angeboten. Während es in der Schweiz nur Mobility gibt, kann der Kunde in Deutschland rasch den Überblick verlieren. Der junge Software-Ingenieur Simon Wocker hat deshalb kurzerhand selber eine Applikation fürs Handy entwickelt, die die Angebote vergleicht. Der Startbildschirm auf seinem Smartphone zeigt eine Landkarte und die Eingabefelder Start und Ziel. Er gibt sein Zuhause und seinen Arbeitsort ein.
Sie sehen jetzt die verschiedenen Anbieter, zum Beispiel DriveNow, Car2Go, Taxi, ÖPNV. Bei jedem Anbieter wird dargestellt, wann muss ich losgehen, wann komme ich an, wie lange brauche ich und wie teuer es ist. Und pro Anbieter kann man zusätzlich nochmal sehen, wo muss ich eigentlich langlaufen, welche Infos brauche ich, wie viel CO2 verbrauche ich, ist es besonders ökologisch, komfortabel etc.
Und danach kann man über seine Applikation direkt ein Carsharing-Angebot buchen. Vorläufig gibt es seine Mobility-Map nur in Deutschland. Doch er will sein Angebot ausbauen und damit Geld verdienen. Vom neuen Trend in der Mobilität, Nutzen statt Besitzen, will auch er profitieren.
Auch Adamo Bonorva war an der Konferenz für nachhaltige Mobilität anzutreffen. Er ist Bereichsleiter von Mobility Schweiz, jenem Unternehmen also, welches das Autoteilen vor gut 25 Jahren erfunden hat. Denis Schmutz hat mit ihm gesprochen.
Herr Bonorva, ein Carsharing-Benutzer, hat erzählt, dass er auch schon in einem Auto übernachtet hat. Das ist wohl nicht der typische Mobility-Kunde. Wie lässt sich der beschreiben?
Der typische Mobility-Kunde nutzt das Auto, wenn er das Auto braucht und mal ein kleineres, mal ein grösseres, mal halt ein Cabrio und nutzt dann für seine anderen Fahrten in der Regel den öffentlichen Verkehr. Aber es gibt auch einige unserer Kunden, die Mobility als Zweitauto nutzen.
Jetzt gibt es im Ausland schon sehr viele Apps, die die verschiedenen Carsharing-Anbieter vereinen und man kann dann auch sagen, ja, ich will noch den ÖV benutzen und danach noch ein Auto mieten. In der Schweiz gibt es so etwas noch nicht. Weshalb nicht?
Ich würde behaupten, es sind Sachen in Arbeit und es ist in der Schweiz auch so, dass das ÖV-Netz sehr gut verbunden ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die SBB-App nutze, dann habe ich schon relativ viel drauf und wenn ich dann noch die Mobility-App nutze, dann bin ich eigentlich komplett. Und die Apps, die es in Deutschland gibt, die braucht es, weil es so viele Anbieter auch hat.
Ja, in der Schweiz hat es nur Mobility. Weshalb ist das so?
Ja, wir sind natürlich seit eben 25 Jahren da. Der Markt ist besetzt. Wir haben eine sehr hohe Standortdichte. Fahrzeugangebot ist breit. Ich denke, es wird sich jeder Konkurrent überlegen, soll ich da wirklich in diese kleine Schweiz reingehen und eben auch die Größe. Also Anbieter im Ausland, die gehen in Städte rein, die sind 500.000, 800.000 Bewohner und größer, muss man in der Schweiz schon suchen, um eine solche Einwohnerzahl urban zu finden.
Sie fürchten sich auch nicht vor Anbietern wie zum Beispiel Car2Go, die in Deutschland aktiv sind und die bereits Einwegmieten anbieten? So etwas haben Sie noch nicht?
Das wollen wir prüfen, das werden wir nächstes Jahr lancieren. Und nein, also Konkurrenz belebt den Markt, es hat noch viel Platz. Und es ist ein Wandel im Mobilitätsverhalten, der stattfinden muss. Und je mehr da es gibt, die das anbieten, desto schneller kommt der Wandel.
Mobility will jetzt die Einwegmiete einführen. Im Ausland gibt es die schon lange. Weshalb kommen Sie erst jetzt mit dem?
Zum einen haben wir das verfolgt, wie das im Ausland läuft. Wir waren auch im Gespräch mit diesen Anbietern. Zum anderen glaube ich nicht, dass wir das 1:1 in die Schweiz einfach kopieren können. Ich glaube, wir müssen in der Schweiz oder für die Schweiz ein schweizerisches System entwickeln. Und das braucht auch ein bisschen Zeit. Und an dem sind wir jetzt dran.
Die wollen noch wachsen. Wo ist das eher in den Städten oder könnte das auch in Berggemeinden sein?
Carsharing ist vom Nutzen her in Verbindung mit einem guten ÖV-Netz einfach eher eine urbane Sache. Und mit Mobility at Home können wir auch gut in ferngelegene Orte gehen. Das geht schon, aber das Wachstum ist halt schon eher urban.
Wir haben ein Beispiel gesehen. An der Mobility-Konferenz, da funktioniert das Carsharing sehr gut in einer Berggemeinde in Österreich. Die Berggemeinden bleiben also auf der Strecke.
Wir können dort mit Mobility at Home schon etwas anbieten und das System, das jetzt die in Österreich im Vorarlberg da haben, wo verschiedene Bezahler sich ein Auto teilen, ist eigentlich ein Klein-Peer-to-Peer, das sie da machen, geht halt nur in einer gewissen Größe.
In Bremen zum Beispiel funktioniert die Zusammenarbeit mit den Städten sehr gut. Dort wird das Carsharing eingeplant in die Raumplanung. Wie funktioniert in der Schweiz die Zusammenarbeit mit den Städten?
Ja, die Schweiz ist halt sehr föderalistisch und da erlebe ich, dass wirklich sehr viele Unterschiede gibt, aber viele Vorstöße gibt, wo Gemeinden, Kantone sich dem Thema annehmen, zum Teil auch Bundesamt für Energie und so weiter. Also da geht schon etwas, aber es braucht noch ein bisschen Zeit, um das zu koordinieren.
Sagt Adamo Bonova im Trendschwerpunkt zum Carsharing von Dennis Schmutz. Wir kurven kommende Woche wieder vorbei, gleicher Ort, gleiche Zeit und kein Problem, wenn Sie die Sendung gemeinsam mit jemandem anhören.
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.